Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Leben 1900. Und heute sprechen wir über Shopping. Beim letzten Mal, das mag ja ein bisschen ähnlich klingen, haben wir ja über den Sommer gesprochen und dass er eigentlich für die Lebensmittel und für das Vollmachen der Speisekammern sehr, sehr wichtig war. Und heute sprechen wir über Shopping, aber es ist eigentlich ein fast ganz anderes Thema. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Viel Spaß dabei. Ja, wie komme ich auf das Thema? Ich habe ja ein Erzählcafé, nennt sich das, für alle, die vielleicht schon mehrere dieser Podcast-Folgen gehört haben. Ich treffe mich mit Senioren. Ich backe meistens einen Kuchen, koche ein bisschen Kaffee und weiß nie, wer kommt. Das ist ein Angebot, was ich hier in dem Stadtteil mache, in dem ich wohne. Jeder kann kommen. Ist auch egal, wie alt man ist. Meistens kommen aber so Damen eher, manchmal auch Herren, aber eher Damen, die so zwischen 1930 und 1945 geboren wurden. Und ich gebe immer so ein Thema vor und entweder wir sprechen da wirklich drüber oder wir verquatschen uns in irgendein ganz anderes Thema. Und beim letzten Mal habe ich gefragt, wie war das eigentlich mit den Supermärkten? Wie sahen Supermärkte in ihrer Kindheit aus, an was erinnern sie sich, was konnte man da kaufen, was hat das vielleicht gekostet? Und so bin ich auf das Thema gekommen und habe gedacht, Mensch, ich muss auch mal mit euch über das Thema Shopping sprechen. Denn da sagte eine Dame, die meisten Herrschaften dort sind tatsächlich so aufgewachsen, wie ich das auch erzählt habe, dass man selbst die Speisekammern vollgemacht hat, dass man selbst so viel wie möglich irgendwie angebaut hat, dass man irgendwie einen Garten hatte oder ein Stück Land. Eine Dame jedoch kommt in ihrer Kindheit, ist sie aufgewachsen im Ruhrgebiet, mitten in der Stadt, und die hatten überhaupt keinen Garten und mussten alles irgendwie einkaufen. Und so bin ich darauf gekommen, dass das natürlich auch sein konnte, dass man gar nichts selber angebaut hat, auch 1900, wenn man nicht gerade in einem Gutshaus gelebt hat. Und dass natürlich auch viele Menschen damals schon in der Stadt gelebt haben, die sich alles in irgendeiner Form besorgen mussten. Ja, Supermärkte, so wie wir heute das kennen, seien das Discounter oder so Supermärkte wie Rewe oder Edeka, die gab es natürlich nicht. Und das ist auch wirklich noch eine sehr neue Sache. Die sind so entstanden Ende der 50er. 1957 ist der erste Supermarkt in Köln eröffnet worden, nach amerikanischem Vorbild, mit einer Verkaufsfläche von 1700 Quadratmeter. Das war irrsinnig viel. Und zwar, was zeichnet denn einen Supermarkt aus? Ein Supermarkt zeichnet aus, dass man sich die Waren und Produkte selber in den Einkaufswagen schiebt. Und das fanden 1957 die Deutschen, die Amerikaner kannten das schon ein bisschen vorher, total weird, weil es gab diese Tante-Emma-Läden, so wie wir das nennen, und es gab für jede Produktgruppe einen eigenen Laden. Es gab einen Fischer, es gab einen Bäcker, es gab einen Metzger, es gab einen Schuhmacher, es gab ein Bekleidungsgeschäft. Also für jede Sache, die man haben wollte, gab es einen eigenen Fachhandel und man wurde immer bedient. Man hat sich nie die Sachen selbst genommen. Auch in einem Tante-Emma-Laden, so wenn wir uns heute so vorstellen, ein Kiosk, da gehen wir ja auch rein und suchen uns die Sachen selber und bezahlen die dann halt. Aber in einem Tante-Emma-Laden ist man an die Theke getreten und man hat gesagt, was man gerne hätte, und dann hat die Verkäuferin oder der Verkäufer hat das dann zusammengesucht und dann hat man das bezahlt. Man hat das nicht selbst gesucht und irgendwie irgendwo in einen Korb geladen oder so. So wie wir dieses Einkaufen kennen, das ist richtig neu sozusagen. Also 1957 der erste große Supermarkt in Köln. Und wie gesagt, die Deutschen waren sehr skeptisch, weil man hatte Angst, dass man völlig out of control sich Dinge in diesen Einkaufswagen legt und überhaupt keinen Überblick über seine Ausgaben hat. Das war so eine große Befürchtung. Und dann war natürlich die Befürchtung der Supermarktbetreiber, dass sehr viel geklaut wird. Denn auch das war vorher ja nicht so möglich, indem eben diese einzelne Bedienung sich um alles gekümmert hat. Und das ganze Einkaufserlebnis wurde dadurch, so wie alle Neuerungen, die uns die letzten 100 Jahre gebracht haben, extrem viel schneller. Denn in jeden einzelnen Fachhandel zu gehen, immer in einer Schlange zu stehen, weil vielleicht vor einem noch einer bedient wurde, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und so ist das Einkaufen zum ersten Mal zu einem schnelleren Erlebnis, wenn man das so will, als ein Must-Have geworden. Der erste Discounter, den gab es schon kurz darauf, nämlich Der Aldi-Markt ist 1962, der erste Aldi-Markt ist 1962 eröffnet worden. Und das war auch so der Vorreiter der Discounter. Und was dann letztendlich noch zu einer großen Änderung geführt hat, dass diese ganzen Angebote nicht mehr mitten in der Stadt oder mitten im Dorf waren, sondern die Deutschen haben immer mehr Autos gehabt und sind immer mobiler geworden. Und dann hat man sich gesagt, okay, dann bauen wir doch große Läden auf grüne Flächen, dann kann man mit dem Auto kommen, wir machen einen Parkplatz und man parkt dann da und man geht dann da rein und kauft ein. Weil dieses extrem große Ladenflächen waren in den Dörfern gar nicht möglich und in den Städten auch nur schwierig. Also dieses Supermarktkonzept war auch zwingend daran gekoppelt, dass man irgendwie die Möglichkeit hatte, da auch hinzukommen. Also hat man ab 1970 angefangen, Supermärkte in so Art Industriegebiete zu setzen, was vorher undenkbar gewesen wäre. Wer jetzt vielleicht denkt, naja, aber ich wohne mitten in, ich weiß es nicht, Hamburg City und hier gibt es doch ständig an jeder Ecke irgendwo Rewe oder Edeka. Ja, das hat sich dann wieder gewandelt. Die Märkte sind wieder in die Innenstädte zurückgekehrt, denn die Leute wollten flexibel sein. Man macht nicht mehr den einen Wocheneinkauf, sondern man kauft vielleicht nur für den Tag oder den nächsten noch ein. Es gibt wieder längere Öffnungszeiten, weil der Lebenswandel so spontan geworden ist, dass man nicht mehr diese langen Vorausentscheidungen treffen möchte. Deswegen gibt es jetzt ja auch wieder in den Innenstadtbereichen auch kleinere, zum Beispiel Rewe oder Edekas oder so City-Discounter. Das ist die Anpassung an den Wandel der Menschen, der in den letzten, 20 Jahren vielleicht dann wieder stattgefunden hat. Und dass einem die Lebensmittel vielleicht sogar bis nach Hause gebracht werden. Dieser Trend ist so ab 2010 entstanden, ist in der Corona-Pandemie nochmal extrem gewachsen und war natürlich maßgeblich an das Internet gekoppelt, denn solche Lieferdienste funktionieren ja in der Regel mit Apps. Dazu musste sich erstmal das Internet verbreiten, dass jeder ein Handy hat und jeder diese Bestellung überhaupt tätigen kann. Ja, wer jetzt sagt, gut, es gibt ja auch immer noch Supermärkte, auch für ältere Leute, wo man mit Zettel und Stift bestellen kann. Ja, das gibt's natürlich auch, das sind aber ja eher die Ausnahmen. Also sind wir heute in der ganz modernen Zeit angekommen, indem wir per App uns unseren Einkauf ganz bequem nach Hause liefern lassen können. Wir sind aber auch in der Zeit angekommen, wo man wieder ein bisschen zurückgegangen ist zu Bedientheken, weil die Leute diesen Service mögen, wo die Supermärkte wieder zurückgekommen sind in die Städte, wo es wieder kleinere Supermärkte gibt, wo sogar manche Wohnungsbauprojekte daran gekoppelt sind, dass im Erdgeschoss ein Supermarkt ist. Da sind viele Baugenehmigungen tatsächlich heute dran gekoppelt. Gehen wir nochmal langsam zurück. Also in den 70ern hatte sich das eigentlich gerade aus den Städten raus etabliert in Industriegebiete. Man hat Wocheneinkäufe gemacht. In den 50ern ist das Ganze überhaupt erst aufgekommen in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Krieg. Vor dem Krieg gab es das nicht und da sind wir jetzt schon fast wieder bei 1900, dass man eben im Fachhandel eingekauft hat. Und so war das auch 1906, wenn man in einer Stadt gelebt hätte. Da gab es in dem Tante-Emma-Laden auf keinen Fall frische Waren, sowie Gemüse und Obst. Das gab es wirklich nur ausschließlich auf Wochenmärkten. Ein Tante-Emma-Laden hatte Konserven. Man hat sehr viel auch Konserven gekauft. Und witzig, was mir die älteren Herrschaften erzählt haben, das wusste ich überhaupt nicht, dass wenn man jetzt selber geerntet hat und man wollte etwas konservieren, dann gab es Menschen, die haben diesen Dienst angeboten, die selbst geernteten und verkochten Lebensmittel in Dosen einzudosen. Dann habe ich gefragt, war das ein eigenständiger Beruf? Nee, haben die mir erzählt, dafür war es zu wenig, das hätte nicht genug Geld gebracht, schon gar nicht über das ganze Jahr verteilt. Das haben meistens so Schmiede oder Berufsgruppen, die eh schon mit Metall und Eisen zu tun hatten, die haben das mit angeboten und dann konnte man da hingehen und konnte seine 20 Liter passierte Tomaten, sag ich jetzt mal, in Dosen verschließen lassen. Spannend. Ja, an die Preise konnten sich meine Gäste, sag ich mal, nicht so richtig erinnern. Das ist auch schwierig zu recherchieren. Was ich aber ganz interessant fand, dass eine Dame erzählt hat, dass sie immer 5 Pfennig Taschengeld bekommen hat. Das aber eine Kugel Eis hat 10 Pfennig gekostet. Und dann habe ich gefragt, was hat denn ein Brot gekostet? Und dann hat sie gesagt, oh ja, das hat 80 Pfennig schon gekostet. Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Und dann dachte ich, ach guck, also ein Brot hat 8-mal so viel gekostet wie eine Kugel Eis. Wenn man das heute als Maßstab setzen würde, weil gerade Ich persönlich denke manchmal, Brot ist irgendwie eine Kapitalanlage, more or less. Und nicht so richtig, weil man isst es ja auf, also eine schlechte Anlage. Dann ist aber, also eine Kugel Eis kostet ja schon ganz gerne heute 1,50 Euro mal 8. Ist das Brot ja fast noch günstig gegen. Aber schlechter Maßstab, nimmt das nicht als Vergleich. Das war damals so, vielleicht war einfach das Eis auch noch nicht so die Rohprodukte, die man braucht, um ein Eis herzustellen, auch noch günstiger. Jetzt musste ich gerade große Teile des Podcastes löschen, weil im Hintergrund die ganze Zeit das Piepen von so einer Teermaschine zu hören war, die hier vor dem Haus geteert hat. Ah, ich wollte nämlich eigentlich noch mal ganz kurz zur Konservendose zurückspringen, um da noch kurz zu erzählen. Das fand ich super spannend. Ich hatte in der letzten Folge erzählt, dass das Wegglas ja so um 1900 erfunden wurde. Und ich hatte selber gedacht, wie kann es sein, dass die Konservendose so viel älter ist, aber die Konservendose ist ziemlich genau 100 Jahre älter als das Wegglas. Die ist 1810, hat zum ersten Mal in Frankreich ein Verfahren stattgefunden, wo Lebensmittel erhitzt und somit konserviert wurden. Und zwar gab es von Napoleon damals eine Prämie, der hat ein Verfahren gesucht, um seine Mannschaften während der Feldzüge besser ernähren zu können. Und daraufhin ist die Konservendose entstanden und hat sich auch durchgesetzt. Dann später auch, kurz darauf, auch in Deutschland. Fand ich sehr interessant. Und da springe ich direkt zu einem nächsten Thema, was zum Shopping passt. Ich hatte so gedacht, wir haben 2010 die Sache mit den Lebensmittellieferungen hier in Deutschland eingeführt. Und seitdem hat sich das ja sehr weit verbreitet. In den 50ern sind die Supermärkte gekommen. Dann kann das ja auch ungefähr nur so alt sein, dass man Klamotten bestellen kann. So ein kleines Retro-80er-90er-Ding. Wer so alt ist, weiß es mit Sicherheit auch. Man bekam ja immer den Quelle- und den Otto-Katalog. Und zwar zweimal im Jahr. Einmal zum Sommer und einmal zum Herbst. Und dann konnte, oder ich durfte mir dann immer so Eselsohren da reinmachen in die Seiten, in denen ich irgendwas toll fand. Dann hat meine Mutter immer so handschriftlich so einen Zettel ausgefüllt und den konnte man dann entweder abschicken oder da anrufen und dann konnte man das bestellen. Und ich hatte jetzt so gedacht, als ich mich auf diese Folge gedanklich vorbereitete, dass der Bestellservice von Klamotten und Möbeln und Spielsachen etc., was man eben so bestellen kann, das muss auch erst nach dem Weltkrieg erfunden worden sein sozusagen. Das kann gar nicht älter sein. Mir ist nämlich dann auch noch eingefallen, in meiner Kindheit gab es, glaube ich, noch gar kein Internet, aber als dann das Internet kam, gab es dann auch irgendwann Amazon. Aber soweit ich mich erinnern kann, war Amazon ein reiner Bücherbestell-Website. Man konnte da, glaube ich, am Anfang nur Bücher kaufen. So kannte ich früher Amazon. Dann habe ich nachgeguckt und ich war höchst erstaunt. Denn dass die Menschen Kataloge gedruckt haben, um anderen Leuten ihre Waren zu präsentieren und diese konnte man dann anhand des Kataloges bestellen, das hat es tatsächlich schon 1793 so zum ersten Mal gegeben in Deutschland. Das war ein Textil- und Spielwarenhändler aus Nürnberg und der witzigerweise hieß der Bestelmeier. Ich finde, man könnte auch Bestellmeier lesen, wenn man das sieht. Da der gilt aber gar nicht so als der Pionier, sondern als den ersten richtigen Versandservice bezeichnet man den Herrenausstatter May und Edlich, der das dann 1876, also gut 100 Jahre später, wieder so gemacht hat. Der hat Kataloge gedruckt. Man konnte denn die Wäsche, die Hemden und alles, was er so hergestellt hat, anhand der Kataloge bestellen. Das waren die Anfänge. Die Blütezeit kam dann in den 1920er Jahren. In diesen Jahren sind dann auch so große Namen wie Bauer und Quelle und Vorwerk und Neckermann entstanden. Und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam auch noch Otto dazu. Das hat sich dann, wie alles, ich wiederhole mich, richtig gut entwickelt. Auch in der DDR gab es übrigens den Versandhandel, hat aber natürlich, wie man sich denken kann, nur so mittelprächtig gut funktioniert, denn viele der abgedruckten Waren waren nicht da, nicht verfügbar. Das wiederum hat die Bevölkerung sehr verärgert. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man das dann eingestellt hat und nur noch Kondome und Saatgut konnte per Versandhandel bestellt werden. Ich habe das aber nur einmal gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ich konnte das nicht verifizieren anhand von mehreren Quellen. Ja, und denn nach der Wiedervereinigung 1990, in den Jahren darauf, da ist das nochmal richtig, richtig aufgeblüht. Und die absolute Superzeit des Versandhandels war dann 2021 während der Corona-Epidemie, als die meisten Geschäfte geschlossen hatten und man keine andere Wahl hatte, als zu bestellen. Die Geschichte, dass man Eselsohren in Kataloge gemacht hat und auf eine kleine Postkarte geschrieben hat, was man gerne hätte, die, wie ihr alle wisst, hat sich dann auch langsam aber sicher dem E-Commerce zugewandt. Das heißt, man hat keine Kataloge mehr versendet. Diese Ära der Kataloge hat ungefähr 100 Jahre angehalten. Jetzt mittlerweile ist es ja so, dass man die Website aufruft und direkt einsehen kann, was es gibt, und dann bestellt man das auch direkt online. Also diese digitale Transformation haben nicht alle Unternehmen geschafft, aber von den großen Playern gibt es heute noch Otto und eben auch Amazon oder eBay, solche Plattformen, die sich eben mitgewandelt haben. Zum Beispiel eben, dass es bei Amazon keine, nicht ausschließlich Bücher gibt, sondern alles. Und auch bei eBay haben sich die Konzepte angepasst, sodass auch heute noch der Erfolg da ist. Wenn man jetzt danach fragt, was waren denn die wesentlichen Treiber dieser ganzen Entwicklung, dann war das am Anfang zunächst der Ausbau des Eisenbahnverkehrs, denn nur mit dem Eisenbahnverkehr war auch eine Belieferung der Kunden, die etwas bestellt haben aus den Katalogen, sei das 1876 oder 1920 möglich. Und dazu, also nicht klar, man denkt jetzt vielleicht am Anfang an Kutschen, aber gerade eben über weite Entfernungen hat das auch nicht gereicht. Da war die Eisenbahn das Hauptmedium, mit dem man Dinge verschickt hat. Dann kam natürlich der Straßenverkehr immer mehr ins Spiel und seit den 2000er Jahren dann neben der Post auch andere Lieferdienste, die eben Pakete ausliefern, die das alles nur möglich gemacht haben bis heute, dass das Volumen überhaupt ausgeliefert werden kann. Ich hätte euch so gern noch etwas über die Geschichte des Rückgaberechtes erzählt, aber ich habe da leider nicht so richtig was gefunden. Mich hätte interessiert, wie war das denn 1920, als so die ersten Katalogversandhandel aufkamen? Haben die Leute da auch ihre Waren schon retourniert? Weil das ist ja heute ein Riesenproblem, dass es eine extrem hohe Retourprozentsatz gibt. Und diese Fast-Fashion-Geschichte, die es eben früher auch nicht gegeben hat, da habe ich schon mal in einer Folge drüber berichtet, dass man viel überlegter gekauft hat, dass man die Dinge viel, viel, viel länger besessen hat. Ja, das ist, ich weiß, ich habe nichts darüber gefunden. Diese 14-tägige Rückgabe, das 14-tägige Rückgaberecht, das ist erst mit dem Onlinehandel gekommen. Das ist noch ein relativ junges Gesetz, das hätte mich interessiert, also im stationären Handel ist das eine Kulanzgeschichte, da müssen Waren nicht zurückgenommen werden, können aber zurückgenommen werden. Aber wenn es jetzt eben in den 1920er Jahren schon so Versandhandel gab wie Quelle und so, und man hat da Kleidung bestellt oder eben dieser Herrenausstatter, von dem ich euch eben erzählt habe, wie war das denn, wenn mir das nicht gepasst hat? Hat er das dann ausgebessert? Habe ich das zurückgeschickt mit der Post, mit der Eisenbahn? Ich habe da leider nichts zu gefunden. Wer da was zu weiß, schreibt es mir gerne. Es würde mich wirklich interessieren, denn das sind auf jeden Fall die negativen Folgen der Entwicklung dieses Versandhandels. Neben der hohen Retourlogistik ist natürlich auch ein Problem, dass viele retournierte Waren entsorgt werden. Es ist ein Problem, dass heute im Vergleich zu dem Versandhandel 1920 die Waren aus der ganzen Welt kommen, dass die Transportwege teils sehr, sehr lang sind. Das war damals nicht so. Da hat man schon noch sehr lokal produziert dann auch. Dass die Arbeitsbedingungen gerade bei diesen vielen Subunternehmen der Versandanbieter teilweise sehr fragwürdig und schwierig sind. Und dass wir heute viele Möglichkeiten der Kauf- und Ratenzahlung haben. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich PayPal mit 30 Tage später zahlen. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Auch das war früher anders, aber ich habe ja schon mal in einer Folge aus einer Zeitung vorgelesen, in der man das in den Werbeanzeigen für die Produkte damals auch schon mit in die Werbeanzeige geschrieben hat, in welcher Ratenzahlung es möglich wäre, dies zu bezahlen. Also die Ratenzahlung will ich gar nicht so verteufeln. Die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ja, und für alle Gutshaus-Nostalgiker möchte ich jetzt einmal noch kurz auf den Tante-Emma-Laden zurückkommen, den wir damals zur Verfügung hatten. Da sind wir tatsächlich noch mit der Kutsche hingefahren, wenn auch äußerst selten, denn das zählte natürlich nicht zur Arbeitszeit. In den Tante-Emma-Laden gab es neben Konserven, etwas später vor dem Zweiten Weltkrieg üblich war oder auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich auch immer zum Beispiel Kerzen. Dann gab es Seifen. Es gab auch so Sachen wie Limonaden und Bier. Also Dinge, die man auch gar nicht unbedingt, die nicht jeder selber für sich produziert hat. Es gab auch so Sachen wie Schokoladen oder Pralinen, so etwas besondere Artikel. Und natürlich auch, man hat ja damals zum Beispiel auch schon mit Natron gebacken und solche speziellen Sachen, mit denen, die man eben für die Weiterverarbeitung der Lebensmittel brauchte, aber die man nicht selber herstellen konnte. ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land gewohnt hat. Genau, das waren so typische Produkte, die immer schon in so Tante-Emma-Läden gehandelt wurden. Und natürlich auch konnte man da sich noch einen neuen Besen kaufen oder ein neues, ja, Putz, einen neuen Putzlappen oder solche Dinge. Und für alle anderen Sachen, dann ist man dem auch da bei uns im Gutshaus zum Fachhandel gegangen. Zum Beispiel sind meine Schuhe ja mal kaputt gewesen. Die sind dann natürlich, bin ich zum Schuster gegangen und der Fischer kam und so weiter und so weiter, ne? Aber so diese klassischen Tante-Emma-Produkte könnt ihr euch alles vorstellen, was irgendwie so in Papier verpackt war und was man jetzt nicht in kleinen Stückzahlen privat hergestellt hat, sondern wo es sich dann schon gelohnt hat, dass es von einem Spezialisten kam. Streichholz fällt mir gerade noch ein, neben Kerzen. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Übrigens, die letzten paar Minuten habe ich jetzt einen Tag später aufgesprochen. Meine Stimme ist ein bisschen nasal geworden. Es tut mir leid. Nachdem gestern wirklich dann gefühlt 124 Mal irgendwelche Baugeräusche im Hintergrund waren, habe ich irgendwann aufgegeben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, ganz liebe Grüße.